Wir wollen dich preisen, wir wollen dich anbeten, dir was Gutes sagen, dass du unser Vater bist, unser Gott und unser Heiland. Ich lobe den Herrn und wir loben den Herrn. Preis Gott. Lass uns ihn weiter loben. Knie müssen sich vor dir beugen. Alle Zungen müssen bekennen, dass du der Herr bist. Oh, wir loben dich, wir loben dich, wir loben dich. Den Namen Jesus. Der Herr ist da, wo 32 in seinem Namen versammeln. Er ist mitten unter ihnen, die Gegenwart des Herrn. Und das ist, was meine Seele erfreut. Der König Jesus ist da. Wir haben von diesem Namen Jesus gesungen. Dieser Name Jesus war was ganz Besonderes, geliebt und gehasst zugleich. Und ich freue mich über Jesus. Heute haben wir ein ganz gutes Thema. Wir haben das ganze Wochenende, also gestern sind wir die letzte Endzeitgemeinde, war das Thema. Heute stehen wir kurz vor Harmagedon, was es auch immer ist. Du wirst nachher am Schluss wissen, was das ist, Harmagedon. Also es hat nichts mit dem, was Jehovas Zeugen hausieren gehen oder was manchmal so in den Zeitungen zu lesen ist. Wenn man eine Atombombe zündet, stehen wir vor dem atomaren Holocaust oder Harmagedon. Wir werden ein paar Sachen hören. Das Thema ist, kommt Jesus, kommt unser Heiland zurück. Kann ich mich darauf einstellen und kann ich ihn erwarten? So, ich möchte euch herzlich einladen zu den Themen dieser Woche oder ja, für morgen. Morgen haben wir auch gemeinsam Essen und ich lade euch schon ein. Das Thema morgen früh wird sein, treibt die Händler aus dem Tempel. Und natürlich sieht es grausam und brutal aus, denn so kann man sich den Heiland nicht vorstellen. Der Heiland süß, nett, lieb und so weiter, der schmeichelt und streichelt und so weiter. Aber dass der gute Mann eine Peitsche nimmt und das sogar zweimal Tische umwirft, also Schlägerei anfängt im Tempel. Das ist wirklich passiert. Im Tempel gab es eine Schlägerei, eine ganz massive. Und keiner traute sich, was zu machen oder zu sagen. Die dachten, das ist ja der Messias und verscheucht die Opfertiere, die eigentlich für den Tempel bestimmt war. Die Tauben, die lässt er fliegen. So, also, und die Wechsler ihre Tische, das Geld bringt das Geld durcheinander, treibt oder reinigt den Tempel. Reinigt den Tempel ist die Botschaft hier. Und treibt die Händler aus dem Tempel. In unserem Leben sind so viele Händler, die haben sich eingeschlichen. Und Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und was habt ihr daraus gemacht? Eine Räuberhöhle. Da bedient sich jeder, wie er es gerade braucht. Das ist eine Räuberhöhle. Also ich werde über die Räuberhöhle, wozu das Haus Gottes verkommen ist, und ich meine nicht die Gemeinde, und ich meine nicht den Tempel, und ich meine nicht die Kirche, das Haus Gottes, das bist du, das bin ich. Reinige dein Haus. Das ganze Wochenende geht in diese Richtung auch. Reinige dein Haus, bring dein Haus in Ordnung, bestelle dein Haus. Das heißt also, ja, komm mit Gott in Einklang und Übereinstimmung. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, warten auf Gottes Antwort. Warte ich auch oft, sehr oft. Manchmal sehr lange, manchmal kommt sie schnell. Also wir warten auf Gottes Antwort. Und es ist so wichtig, dass du die Antwort Gottes hast und nicht ohne der Antwort Gottes, ohne Gottes Befehl und ohne Gottes Auftrag marschierst. Denn manchmal rennst du gegen die Wand und wunderst dich, wenn dir der Kopf platzt. Oder Pannen und Pleiten geschehen. Wenn du das Wort Gottes hast, die Antwort Gottes hast, dann kannst du gehen grün vom Licht, grünes Licht vom Herrn. Dann am Freitag nächste Woche, das Geheimnis der Vergebung. Wow, wow, wow. Geheimnis der Vergebung. Alles, weißt du, das ist, Gott muss uns vergeben, das ist okay. Aber ich muss vergeben den Lumpen, Ganoven, den Ketzern, den Aufsässigen, den Nervensägen. Ich muss vergeben. Das Geheimnis der Vergebung und wie frei du bist, wenn du es vergibst. Die meisten Leute können nicht geheilt werden, werden nicht geheilt, weil sie nicht Vergebung erlebt haben oder Vergebung nicht weitergeben. Wir müssen Vergebung annehmen. Also das Geheimnis der Vergebung wird das Thema sein. So, am Samstag in einer Woche, wir bekommen alles wieder zurück. Wow, Halleluja. Alles wieder zurück, was der Teufel uns gestohlen hat, was wir durch die Sünde verspielt haben. In der Bibel gibt es das Jubeljahr mit 50. Also wenn du auf 50 zugehst, dann gehst du am guten Halter zu. Verstehst du? Mit 50 kommst du in dein Erbe zurück. So, Gott will dir das alles zurückbringen, alles zurückgeben, was du verspielt hast. Wie holt man das alles zurück? Also, wir bekommen alles zurück, das ist einfach da. Sei da. Und dann am Sonntag, den 29. Juni, so schnell ist der Monat vorbei, ich frage mich manchmal, wo ist die Zeit geblieben, wenn Gott einen befördert, wenn Gott aus einem einfachen Hirtenjungen König macht, so Davids Geschichte, wir wollen anschauen, oder Josef, von einem Sklaven wird er zum Herrn der ägyptischen Welt. So, heute Abend stehen wir kurz vor Harmagedon. Zuerst mal, was ist Harmagedon? Für die einen ist es Schrecken, grauenhaft und furchtbar, und für die anderen ist es Zufluchtsstätte, Zufluchtsort, Ort der Rettung. Die Frage, die mich heute bewegt und beschäftigt, ist, sind wir die letzte Generation, die Endzeit, stehen wir in der Endzeit? Matthäus 24, was Jesus sagt, die werden Zeichen geschehen. Und sind wir vielleicht schon mittendrin in der Endzeit und haben es noch nicht gescheckt, dass der Zug schon voll Power fährt? Zum Beispiel seit der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean, seit dieser Katastrophe kommt die Welt nicht mehr zur Ruhe. Seit der Tsunami-Katastrophe, die Erde bebt dort in dieser Gegend, also nicht nur die Welt, sondern die Erde bebt dort, Stürme toben. Bei der Tsunami-Katastrophe kamen 250.000 Menschen um, am 26. Dezember 2004. Und es geht weiter im Juli 2005 oder März 2005 bebt in Indonesien die Erde. 1.000 Menschen sterben, Stärke 8,7 war es. Also die Erde kommt nicht mehr zur Ruhe, gerade in diesem Gebiet. Und ich sage euch auch warum. In der Heiligen Schrift heißt es, und der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne wird vorbereitet. Der Euphrat trocknet aus. Und jenseits vom Euphrat lebt fast ein Drittel der Menschheit. Jenseits vom Euphrat. Und gerade dort oben braut sich etwas zusammen. Am 8. Oktober 2005 in Pakistan, 73.000 Menschen sterben. 1200 Menschen in Kaschmir, Indien auf der anderen Seite ebenfalls. Und es geht fortlaufend. 17. Februar 2006 in Java, ein gewaltiges Seebeben. Glücklicherweise war schon so viel dort zerstört, dass nur 5700 Menschen umkamen. Und dann Juni, Juli 2007. Der indische Subkontinent wird heimgesucht durch Monsunregen und dort sterben 1700 Menschen und weiter dann in Afghanistan, China und in Bangladesch. Am 15. November 2007 ein Zyklonsturm tötet 3500 Menschen. Weißt du, in der unsichtbaren Welt was passiert, und wenn in der unsichtbaren Welt etwas passiert, passiert das auch in der sichtbaren Welt. So, da braut sich was zusammen, und in der Bibel heißt es, dass dort am Euphrat Gerichtsengel gebunden sind, die warten auf den Tag und Stunde, bis sie losschlagen können. Manchmal toben sie, und daher kommen auch diese ganzen Auswirkungen und Auswüchse. Dann Mai 2008 sterben in Burma, jetzt erst gar nicht so lange her, 133.000 Menschen bei einem Zyklonsturm. Und man weiß noch nicht einmal genau, wie viele es wirklich waren. Dann im Mai 2008 wird die Provinz in China durch ein Erdbeben heimgesucht, 32.000 Menschen. Und über 220.000 wurden verletzt, 220.000 Menschen wurden verletzt und 4,8 Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren. Da tobt was, da braut sich was zusammen. Und von dort aus beginnt das Gericht vom Aufgang der Sonne, da wo die Sonne aufgeht. Harmagedon, das ist so ein Crash für mich. Da braut sich etwas in der unsichtbaren Welt zusammen. Und dort am Euphrat begann die Geschichte der Menschheit und dort findet sie auch ihren Abschluss irgendwo. Harmagedon, was ist das? Es ist nicht, dass man Atombomben runterwirft, sondern ich glaube, dass es ein Krieg der Religionen ist, ein Krieg in der unsichtbaren geistigen Welt. Daniel Kapitel 11, Vers 30 und 32, da heißt es, der Plan vom Antichristen wird zerstört. Römische Schiffe treffen ein und zwingen ihn zum Umkehr, also den Antichristen. Und daraufhin lässt er seinen Zorn am Glauben des Gottesvolkes aus. Der Antichrist lässt seinen Zorn. Er weiß, er kann nichts mehr viel machen. Er ist alles sowieso schon in Schutt und Asche. Aber jetzt kommen noch die Gläubigen. Das bisschen Glaube, was du hast, wird jetzt angegriffen am Glauben des Volkes Gottes. Und Jesus sagt, wenn das Menschensohn wiederkommt, denkst du, dass ich noch Glauben finden werde? Liebe wird bei vielen erkalten. Dann heißt es weiter von diesem Antichristen, nachdem sein Plan durchkreuzt wurde, da wird er ja erst recht wütend, dass nicht so klappt, wie er will. Siehst du jetzt, wenn die Irren Nein sagen, was die Europäer alles machen, die spielen verrückt. Da ist was faul an der ganzen Geschichte. Jetzt versucht man das auszuklammern, versucht man, die europäischen Staaten neu zu gründen oder ja, damit die Irren draußen sind und man ohne sie macht. Aber die Bibel hat das Schicksal Europas besiegelt und dieses Reich wird uneins sein. Basta, vergiss die ganze Geschichte. Und dann wird er drei ausreißen, es kommt genauso, wie es kommen muss. Drei wird er ausreißen, drei Staaten oder drei Hörner, drei Regierungen und dann wird er die Herrschaft übernehmen. Das wird wahrscheinlich so passieren, dass ein paar sich zusammentun und sagen, wir machen Europa, lass die Irren machen und lass die Engländer machen, lass die Schweizer auch machen, was sie wollen und lass die Norweger auch machen, was sie wollen und so weiter. Und dann macht man so seine eigene Geschichte, seine Pläne wurden durchkreuzt. Dann heißt es weiter hier von in Daniel 11, er verbündet sich mit denen, die im Volk, die den Glauben preisgegeben haben. Harmageddon ist eine geistige und geistliche Auseinandersetzung, die den Glauben preisgegeben hat und schickt Truppen, die das Heiligtum entweihen, das tägliche Opfer abschaffen und entsetzliche Scheusal dort aufstellen. Und dann in Daniel 11, Vers 33 noch, Männer, denen Gott Weisheit geschenkt hat, verhelfen vielen aus dem Volk zur rechten Einsicht. Also, die Extreme brechen in der Endzeit auf. Extremer Abfall und extremer Glaube. Also extreme Hingabe zu Gott auf der einen Seite. Und die stoßen zusammen. Das ist das Gewitter der Endzeit. Männer, denen Gott Weisheit geschenkt hat, verhelfen vielen aus dem Volk zur rechten Einsicht. Dafür werden sie eine Zeit lang mit Feuer und Schwert verfolgt. Man verhaftet sie und plündert ihnen ihren Besitz, man schließt sich ihnen an, aber nur zum Schein. Auch von den Weisen kommen einige zu Fall und verleugnen ihren Glauben. Denn das Volk Gottes muss geprüft werden, damit es am Ende rein und geläutert dasteht. Gestern war das Thema, sind wir die Endzeitgemeinde? Und hier lese ich, denn das Volk Gottes muss geprüft werden. Jeder Einzelne muss geprüft werden. Da kommt keiner ungeschoren davon. Wir wissen ja, in der Bibel heißt es, Satan begehrt euch. Das war, was mit den Jüngern war, bevor Jesus von dieser Erde ging. Und so wie es war, als Jesus von dieser Erde ging, so wird es wieder sein, wenn er wiederkommt. In dieser Zeit brauchst du eine ganz feste Berührung Gottes, in dieser Zeit der Spannung. Du siehst also, der Glaube wird erschüttert. Viele schließen sich zum Schein an. Ich habe euch gestern gesagt, in der Türkei 10 Jahre lang hat ein türkischer Spion bezahlt vom türkischen Militär, einfach sich in Hauskreise eingeschlossen, sogar als Pastor ausgegeben und hochgekommen bis als Superintendent. In der Gegend, wo Tarsus liegt, also wo der Apostel Paulus auch herkommt. Und das haben die Leute nicht gescheckt und nicht gemerkt. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, merkst du, wo der Hase läuft. So, aber die Männer hier, oder heißt es, und viele werden sich zum Schein anschließen, und das haben wir gehabt, zum Schein. Und einige kommen zu Fall und verleugnen ihren Glauben. Und die sind schuld, auch dass dieser eine Bruder von dem Bibelladen ermordet worden ist, denn der hat alles verraten und preisgegeben. Und das kam dann nachher irgendwie das raus bei dem Gericht. Daniel sagt weiter, mein Herr, dein Anblick hat mir die Kraft genommen. Wie kann ich als kleiner Mensch mit so einem mächtigen Engel, also diese Gerichtsengel, die Harmageddon auslösen, wie kann ich zurechtkommen? Und dann heißt es, und der Herr berührte mich. Wenn Gott uns nicht berührt, brauchen wir gar nicht aufstehen, brauchen wir gar nicht weitermachen. Ohne der Berührung Gottes überleben wir die Dinge, die auf uns zukommen oder die vorgesehen sind. Ich werde noch ein paar andere Fakten bringen. Die Schlacht von Harmageddon, das ist der letzte Kampf, der letzte Test für uns, bevor der Herr Jesus die Seinen holt. Und wir wissen nach der Aussage der Heiligen Schrift, der Antichrist wird alles angehen, was Gott ist, was Gottesdienst ist, was Glauben ist. Also es wird alles versucht zu beseitigen. Harmageddon ist also Glaubenskampf. Nicht irgendwelche da große Weltkriege. Das kann durchaus sein, dass das auch mit auslösen, denn Kriegszeiten sind Zeiten, die alles durcheinander bringen. Was hat der Zweite Weltkrieg für ein Durcheinander in unserer Gesellschaft gebracht? Menschen, wie viele uneheliche Kinder, wie viele kaputte Familien, wie viel Unsinn, wie viel Blödsinn und wie viel Schaden ist da angerichtet worden? Das hängt zusammen. Krieg kann sein, aber muss nicht unbedingt sein. Wenn du groß auf einen Krieg wartest, dann kann es sein, dass du die Zeit verpasst. Es ist ein Glaubenskampf. Gott und die Mächte dieser Welt stoßen zusammen. Gott und die Zivilisation. Und ich meine nicht die Zivilisation, die wir als gesellschaftlich sehen, sondern die politische Macht. Da wird so viel gespielt hinter den Kulissen. Die Politiker, die rudern und die sind wie Doofe. Die rudern und strengen sich an und bemühen sich an, aber steuern tun andere. Andere steuern die Politik und die Wirtschaft und so weiter. Und dann stehen sie da. Globalisierung, wir sind so weit in die Globalisierung. Was kann unsere Politik hier machen? Die können beschließen, Gesetze, so viel sie wollen. In Australien wird es entschieden, ob eine Firma übernommen wird oder nicht. Oder wie das Geschäft weiterlegt. Oder ob man jetzt eine Produktionsstätte verlagert, woanders ins Ausland. Die können viel beschließen. Das Volk kann viel wählen. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir entmündigt sind. Wir haben nichts zu sagen. Wir werden gelebt, statt dass wir leben. Also das ist Zivilisation, Babel. Es ist eine Macht, eine gottlose Macht, versucht die Menschen kaputt zu machen. Es ist ein Kampf der Kulturen, tobt inzwischen ganz stark. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis und letztendlich Kampf zwischen Christus und Antichristus. Und wenn du das hörst, Anti ist gegen Christus. Die frommen, religiösen Schlafmützen, sie erkennen nicht, wie weit wir sind in der Zeit, aber ich möchte euch einfach sagen, macht euch bereit. Wir singen ein Lied Maranatha und singen öfter so im Text Maranatha, unser Herr kommt. Da bahnt sich was an und was wir so um uns herum sehen, sind Schatten, die einfach etwas ankündigen. Jetzt kommt was. Antichristus ist gegen Christus. So. Da hast du Harmagedon, ist ohne den Antichristen nicht denkbar, der alle Welt mobil macht, alle zusammenbringt an einem Punkt, dass sie gegen Gott streiten. Harmagedon ist also der abermalige Angriff, und jetzt passt gut auf, ein abermaliger Angriff der Juden gegen Jesus. Gegen Jesus, der Juden, und ich bezone Juden, und ich sage auch warum. Juden bringen die ganze Welt, das ganze Pöbel gegen Jesus auf. Diesen ganzen Hass, der in ihnen seit 2000 Jahren drinsteckt, der Hass gegen Jesus. Ich bete für die jüdischen Menschen. Die Juden sind genauso Menschen wie die Deutschen. Aber die Religion des Judaismus, keine Rasse, kein Volk, keine Religion auf dieser Welt hasst Jesus außer Juden. Kein Volk. Buddhisten? Du musst nur, das ist ein großer Heiliger. Jesus. Kommunisten, selbst die Kommunisten, er war der erste Sozialist. Selbst die verehren Jesus und Moslems. Für sie war er ein Prophet. Verehrt Mutter Maria und so weiter. Aber die einzigen, die Jesus hassen, wie der Teufel das Weihwasser, sind Juden. So verschworen gegen Jesus wie die Juden. Und der Antichrist kann nur aus dem Judentum herauskommen. Ich sage euch auch nachher warum. Johannes Kapitel 5, Vers 43 sagt der Herr Jesus. Ein anderer wird in seinem Namen kommen und den werdet ihr aufnehmen. Das ist der Antichrist. Ein anderer wird in seinem Namen. Mich habt ihr nicht aufgenommen. Ein anderer, Antichristus. Und in diesem Abschnitt, wenn du dann liest, Vers Johannes 5, Vers 41 bis 46, so in diesen Zeilen dazwischen stellen, da spricht er über die Juden, die Jesus ablehnen und dem Antichristen anhängen werden. Und er sagt, ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Ich kenne euch. Ich weiß, dass in eure Herzen keine Liebe zu Gott ist. Diese religiösen Juden, die Pharisäer in den Tagen Jesu. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, aber ihr weist mich zurück. Doch wenn jemand im eigenen Auftrag kommt nachher, dann werdet ihr aufnehmen. Ihr legt Wert darauf, voneinander etwas zu gelten, aber ihr bemüht euch nicht darum, von Gott anerkannt zu werden. Das ist typisch, worauf die Juden aus sind, die Pharisäer meine ich insbesondere, öffentlich gesehen, öffentlich geehrt, öffentlich anerkannt und so weiter, öffentlich Nummer eins zu sein. Und Jesus nennt den Antichristen, ein anderer wird zu euch kommen, also zu den Juden. Und Juden werden einen anderen nicht annehmen als nur einen Juden. Müsste es auch, die werden also nicht, und wir haben von der Bibel, und er wird sich setzen in dem Tempel sogar, also eine andere Geschichte und dergleichen. Aber dieser Antichrist wird kommen, der andere aus den Juden, und er wird ein anderes Evangelium predigen, ein angepasstes Christentum. Das ist der Wegbereiter für den Antichristen. Und es ist interessant zu beobachten, die moderne Theologie, wir schimpfen auf Bultmann und wir schimpfen auf Dorothea Sölle und andere, aber die Wegbereiter für das liberale Christentum, das waren ehemalige Juden, konvertierte Juden, die sich geschworen haben, den Jesus, den hauen wir mal in die Pfanne. Und dann haben sie die Grundsteine im 17., 18. Jahrhundert den Grundstein gelegt, die Aufklärung. Die Aufklärung ist nichts anderes als ein Werk des Judaismus und also gegen Gott bewusst zu agieren. Ihr könnt euch sehr viel davon sagen, aber will ich nicht. Zeitverschwendung wäre es. Ihr wisst ja, die geistlosen, gottlosen Kirchen und Gemeinden, die sind die Wegbereiter Gottes Tod. Und genau das, ich denke nur zum Beispiel, wir singen so schöne charismatische Chorus von Jugend mit einer Mission, sehr einige gemacht, Und das ist interessant, dass Bob Dylan von den Freimaurern Geld bekommen hat, und Bob Dylan ist selbst ein Jude, dann, dass sie Chorusse geschrieben haben, wo Jesus nicht mehr vorkommt. Und Jesus darf nicht mehr vorkommen. Das Kreuz darf nicht vorkommen, das Blut Jesu darf nicht vorkommen. Und das sind gerade die Elemente, die uns stark machen. Das ist, was uns rettet, das Kreuz Jesu Christi. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Kraft. Und dann, es ist Kraft, 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 wunderbare Kraft in dem Blut des Herrn Jesus. Und dann der Name Jesus. Ich habe mal hier, da hat ein Bibelzentrum in Jerusalem, ich habe diesen Bruder eingeladen, ein Jude, und der war bei mir und hat sich wohlgefühlt bei mir und alles. Und wir haben gesungen. Und wenn wir den Namen Jesus gesungen haben, hat er sich immer umgedreht. So dass ich, und er hat keine anständige Botschaft gehabt. Er hat was von Bibel und Israel erzählt und so weiter, Altes Testament erzählt. Aber wenn es um den Namen Jesus ging, hat er sich weggedreht. Obwohl er in einer christlichen Gemeinde war. Aber der Name Jesus ist der Verfluchte. Der Antichrist. Der wird kommen und er wird genau das Gegenteil tun, was Jesus gelehrt hat, gesagt hat. Er ist im Widerspruch zum Wort Gottes. Er wird Dinge dulden, die Gott hasst. Und er wird der Gegenspieler Jesus sein. Nicht der Kirche, nicht der Religion, Jesus. Der Antichrist ist erkennbar in seiner Rhetorik. Ich sage euch ein paar Kennzeichen vom Antichristen. Wir stehen mittendrin im Kampf des Glaubens, der Kulturen, der Religionen. Der Antichrist ist erkennbar an seinen Worten, zwei Worte, Sicherheit und Friede. Die ganze Politik ist durchdrungen, Sicherheit und Friede. Mit dem Argument, und die Bibel sagt, wenn sie sagen werden, Friede, Friede, und droht keine Gefahr. Und das ist dieser Trend. Leute, passt auf, was die Politiker kaspeln und reden und machen. Sicherheit und Friede. Die ganzen Konferenzen, Sicherheitskonferenzen und Friedenskonferenzen, sind alle vom Teufel, in aller Liebe. Und Wegbereiter für den Antichristen. Der Antichrist nach Offenbarung 13 redet wie ein Lamm. Das Typische für den Antichristen ist, unsere Gesellschaft so einzutrimmen, so einzustellen, dass sie ihn gerne aufnehmen und offen dafür sind. Redet wie ein Lamm also und kommt als Friedensbringer. Du darfst den Teufel nicht mit Pferdefuß und Schwanz erwarten und Hörner erwarten. So kommt der Ganove nicht. Der kommt als Engel des Lichts, als Friedensbringer, als Sicherheitsbringer, als Sicherheitsberater. Bekämpfung des Terrorismus womöglich und noch sonst was. Der Antichrist redet wie ein Lamm und ich sage euch, was er euch sagt. Er redet von sozialer Gerechtigkeit. Von sozialer Gerechtigkeit und er meint nichts anderes als die Maske des Neides. Er redet von sozialer Gerechtigkeit und nichts anderes als Beneidung. Neid wird geschürt. Er redet von Teamfähigkeit und das ist nichts anderes als die Maske des Hasses auf die Erfolgreichen. Teamfähigkeit. Undenkbar. Und dann redet er vom Dialog der Kulturen und eigentlich ist es nichts anderes als geistige Kapitulation vor fremden Kulturen. Man kommt nicht zurecht mit Islam, man kommt nicht zurecht mit fernöstlichen Religionen und so weiter, man kann das alles gar nicht mehr unterbringen. Und diesen Sekten, die jetzt von kommen, und deshalb auch die Scientologiekirche, es ist für mich eine Sekte, aber du siehst, aber da wird man mit diesen Kulturen, Sekten und Religionen nicht fertig und deshalb Dialog der Kulturen redet man. Der Antichrist wird radikal Gott zu ersetzen versuchen, den gnädigen Gott, und wird heilende Natur suchen, empfehlen und um die Natur kämpfen. Wir brauchen jetzt Klimakonferenzen und was weiß ich. Der Antichrist wird Gott ersetzen durch das wahre Selbst, was man das auch versteht, dieses wahre Ich, also ich, Ego. Und er wird versuchen, Gott zu ersetzen durch eine gerechte Gesellschaft, was man darunter versteht. Je mehr die Menschen Gerechtigkeit ohne Gott schaffen wollen, desto ungerechter werden die Zustände. Der Antichrist wird versuchen, anstelle von Gnade, Kreuz und Erlösung, die Religion der Grünen publik zu machen. Das macht er, schafft er, hat sehr gut geschafft. Wird Gott durch Mutter Erde ersetzen. Hat er schon, Vater Unser, gibt es schon neue Fassungen vom Feminismus her. Das Streben nach Selbstverwirklichung wird zum Kult des modernen Menschen. Ich. Und Leute, ihr müsst aufpassen, wo wir sind. Wir sind in Deutschland weiter, als wir denken. In der Sozialreligion unseres Landes übernimmt der Staat die göttliche Rolle. Der Staat ist der Fürsorger. der Versorger, der Träger, der Staat, der Staat. Selbst Kinder. In Deutschland gibt es etwa 500 Familien, die ihre Kinder selbst erziehen möchten, selbst also Schule zu Hause ausbilden. Und jetzt ist eine Mutter mit 5 Kindern eingesperrt worden, für 6 Monate verurteilt worden. Mutter von 5 Kindern. Also diese Woche passiert. Sozialreligion. Das ist die schwerste, folgenschwerste Ersatzreligion in unserem Land. Keiner merkt es, keiner checkt es. Ersatzreligion. Und ich denke, Hartz IV zum Beispiel gehört dazu, ist eine neue Form der Sklavenhaltung. Leute müssen regelmäßig erscheinen, wie es zur Andacht, zur Gebetsstunde und so weiter. Das ist die moderne Form der Sklavenhaltung. Aber ich kann euch eines sagen, wenn das Volk Gottes zu Gott schreit, Gott schafft Erlösung. Denk an Ägypten aus der Sklaverei. Gott kann Erlösung schaffen, Gott wird Erlösung schaffen, aber das Volk schreit nicht. Denn die hängen am Tropf des Staates. Und es wird alles teurer und alles komplizierter. Und in den letzten Jahrzehnten ist Deutschland immer tiefer zu einem Staatsgötzendienst hat sich entwickelt. Dass immer der Staat alle Kontrollen, alle Regeln, alles überwacht, alles kontrolliert. Der Staat. Wir sind also mittendrin. Und wir sind hineingeraten in einem Staatsgötzendienst. Der Staat, Vater Staat. Nicht Gott, Vater Staat. Ein Leben ohne Gott führt in eine gnadenlose Knechtschaft des Zeitgeistes. Man ist immer abhängig von den Trends und man steuert Vollgas in die Arme des Antichristen. Menschen, die nicht mehr von Gott ergriffen sind, nicht mehr von Gott berührt sind, wie Daniel, von dem ich hier gelesen habe, die verfallen alle möglichen Ängsten und sind manipulierbar. Ein Mensch, der entwurzelt ist, der keine Heimat mehr hat, keine Familie mehr hat, keine Gemeinde mehr hat, keine Bezüge mehr hat, keine Beziehungen mehr hat, der ist manipulierbar. Und ein Opfer. Weißt du, du musst sehen in der Natur, die Raubtiere versuchen, ein Tier, das sie mal angepeilt haben, mal von der Herde zu trennen. Sobald du von der Herde getrennt bist, jagen sie dich so weit bis zur Erschöpfung, dann fällst du. Musst du fallen, bleibt dir nichts anderes übrig. So arbeitet auch der Antichrist. Trenn dich von allem, was göttlich ist, was biblisch ist. Menschen haben Gott aufgegeben und damit haben sie sich selbst aufgegeben letztendlich irgendwo. Gehen ihren eigenen Weg und sie gehen verloren in die Irre. Keine Orientierung. Der Staat übernimmt dann die Kontrolle. Harmagedon ist für mich zuerst mal ein ganz purer Religionskrieg, Glaubenskrieg, Auseinandersetzung der Religion. Und wer wartet, dass die Chinesen kommen oder Russen oder Moslems und so weiter, der wartet umsonst eigentlich. Denn der Kampf ist schon mittendrin. Wir sind schon auf dem Schlachtfeld. Und nur wer sensibel ist für das Wirken Gottes, merkt es, wie weit es ist. Wir sind in einem Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Teufel. Zwischen dem Teufel, der sich als Berater der Menschen aufspielt, als der Helfer, der Aufklärer. Denk an diese Argumente der Schlange. Sollte Gott gesagt haben? Harmagedon ist ein großes Feld, großes Gebiet. Ich weiß, ich kann das nicht in 40 Minuten abhandeln oder eine Stunde, aber ich will trotzdem hier ein paar Sachen aufreißen. Es ist ein Kampf zwischen Christus und Antichristus. Und ich habe euch gesagt, der kommt aus dem Judentum. Der Antichrist kommt aus dem Judentum. Und letztendlich, wenn du genau hinguckst und genau hinhorchst, überall sitzen Juden in Leitungsgremien, Konzernen. Nichts gegen den Menschen Juden, der Rasse, sondern Juden, die eine Philosophie entwickeln. Und diese antichristliche Philosophie, die steckt im Juden nur drin. Nur der kann das haben. Weil der Hass gegen Jesus, das darf nicht sein. Und ich sage euch auch nachher, warum dieser Hass so tief auf Jesus sitzt. Aber Jesus beginnt seinen Siegeszug, und das ist Harmagedon, er beginnt seinen Siegeszug vom Ölberg. Er fuhr gen Himmel vom Ölberg und er kommt auch auf diese Erde wieder zurück. Die Engel haben gesagt, dieser Jesus wird genauso kommen, wie ihr gesehen habt, gen Himmel fahren. Apostelgeschichte 1. Und dort wird er auch seine irdische Mission, seinen Kampf gegen den Antichristus beginnen, mit den Juden. Die Juden werden die Ersten sein, die in diesem Kampf von Harmagedon hineingezogen werden. Harmagedon beginnt mit der Offenbarung Jesu Christi hier auf Erden. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Zuerst die Juden. Die werden den allergrößten Schock aller Zeiten erleben. Sie werden beten und schreien, Berge und Hügel fallt über uns, denn wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Sie werden versinken in Schmach und Schande. So etwas hat die Welt noch nie gesehen. Jetzt, erst diese Woche in den Nachrichten gewesen, eine 33-jährige Studentin, Barbara Ludwig. Sie hat studiert an der Universität, Hebräischen Universität in Jerusalem, Religionswissenschaften als Studentin. und bekam diese Woche die Ausweisung, weil sie angeblich versucht hat, Juden für Jesus oder Juden Jesus zu bringen. Aber jetzt pass auf, was passiert ist. Diese Frau ist vor Gericht gegangen, aber sie wird ausgewiesen. Zuerst wollten die Beamten der Einwanderungsbehörde Namen und Versammlungsorte aller messianischen Juden, die sie kennt, im Lande erfahren. Sie soll sie verraten. Und nachdem sie sich verweigerte und sagte, nein, das tue ich nicht, haben sie zu verstehen gegeben, sie werden auch keinen Aufenthalt hier in Israel für ihr Studium, obwohl sie schon ein paar Jahre, drei Jahre in Israel war bereits. Sie werden kein Visum bekommen. Am 28. April wurde sie festgenommen, ins Gefängnis gesteckt und nach 4 Tagen entlassen. Und sie muss das Land innerhalb von 30 Tagen verlassen. Nur, weil sie mit Juden, und sie sagte, ich möchte, also wenn ich schon im Land bin und Religionswissenschaften studiere, möchte ich mit allen Leuten Kontakt haben, auch mit messianischen Christen. Und sie hat Kontakt mit messianischen Christen gesucht. Du siehst also den Hass gegen Jesus im Judentum ganz tief sitzen. Der Tag wird kommen, wo die Juden, und ich sage euch, ihr könnt denken, was ihr wollt von mir, und antisemitische Argumentation bezeichnen und so weiter, die Juden werden sich die Finger im Grab abbeißen, wenn sie sehen werden, in wen sie gestochen haben. Und das ist doch der Jesus, der Messias, der vor 2000 Jahren unter uns lebte und wirkte. Der Hass im Judentum ist so groß, dass man in Jerusalem keine Fenster bauen darf, wo ein Kreuz drin ist, also Fensterkreuz. Und wir haben selbst erlebt, und deshalb gehe ich gar nicht nach Jerusalem und habe dort nichts groß verloren, gehe nicht nach Jerusalem. Wir sind mit unserer Gruppe unterwegs und da kommt so eine katholische Prozession vorbei und die tragen so ein Kreuz in der Via della Rosa in Jerusalem. Und ein Jude spuckt 3-mal auf den Boden und verflucht. Verstehst du? Nicht einmal Gastfreundschaft. Das würde man einem Gast nicht antun, vor ihm, vor seine Füße da, weil er das Kreuz trägt, hinspucken. In Jerusalem. Und weißt du, die Juden schimpfen über Hitler und das Dritte Reich, was da alles passiert ist. In Jerusalem hat man vor ein paar Wochen Neue Testamente zusammengesammelt und öffentlich verbrannt. Das ist, und sie verbrennen letztendlich ihre Kultur, ihre Geschichte. Ohne im Neuen Testament gäbe es kein Israel. Kein Mensch wüsste, wer Moses war. Kein Mensch wüsste, wer David war. Kein Mensch wüsste, was die Propheten einer gewesen ist. Erst über das Neue Testament ist es publik geworden, weltweit geworden. Die Christen haben das weitergetragen. So tief ist dieser Hass. Harmagedon ist zuerst mal für die Juden ein Ort des Schreckens und Grauens. Das ist Harmagedon. Und wir sind mittendrin, der Hass wird so größer und größer in diesem Volk. Die Christen überlegen sich, ob sie nicht auswandern sollen. Aber die sollten drin bleiben und wir möchten für sie beten. Als Klaus Pülsch hier war, hat uns einiges darüber gesagt, also horcht euch das an. Zacharja Kapitel 14, Vers 3 bis 4. Der Herr selbst. Und jetzt, das gilt für alle Nationen, das ist Harmagedon. Der Herr selbst, Zacharja 14, Vers 3 bis 4, wird gegen diese Völker im Kampf ziehen, und so wie er es früher getan hat. Und er wird auf dem Ölberg im Osten von Jerusalem stehen. Der Herr wird Harmagedon auslösen. In der Endzeit gehören Juden auch zu den Völkern, sind keine Ausnahme. Bilden auch keine Ausnahme, werden auch keine Schonung erleben. Im Gegenteil, das Gericht fängt am Haus Gottes an. Die haben es gewusst, und wer viel gewusst hat, wem viel gegeben ist, von dem wird es auch viel verlangt. Alle Nationen, die sich gegen Jesus verschworen haben, und ich wüsste keine Nation auf dieser Welt außer Judentum, der sich so gegen Jesus verschworen haben. Selbst die Kommunisten, die haben immer hausiert, und ich weiß das noch, als ich Politunterricht gehabt habe und so weiter. Der erste Sozialist, die ersten Sozialisten, das waren die Christen, die Urgemeinde, die alles gemeinsam hatten. Sozialisten und die Bergpredigt und so weiter war für sie in. So. Kein Volk außer Juden. Gott sagt, setzt ihnen den Kampf an, weil sie sich gegen Jesus gestellt hat, so stellt sich Jesus auch jetzt gegen ihnen. Und die Schlimmsten, die sich am meisten gegen Jesus verschworen haben, sind also diese Juden. Aber Jesus sagt, sie haben mich gehasst und sie werden euch auch hassen und so weiter. Im Talmud steht bis heute noch drin, Jesus war ein böser Zauberer, Hurensohn, das würde ein Moslem nie sagen. Und deshalb verstehen wir auch den Wut der Moslems gegen Jesus, Jesus Hurensohn. Das Judentum existiert nur, ihr Lieben, weil das jüdische Volk von Gott einen Bund hat. Nur deswegen existiert dieses Volk, weil sie sich da festhalten und klammern und so weiter. Würden sie Jesus annehmen, würden sie Christen werden. Für sie gibt es keine andere Möglichkeit, um gerettet zu werden, als Kind Gottes zu werden. Wenn alle Juden treu ihre Religion praktizieren, würden sie bis zum Ende des Gesetzes nicht anerkennen, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Aber Jesus gibt sich selbst ihnen eines Tages zu offenbaren und sie werden alle Christen werden. Die letzte Schlacht wird sein, die Bekehrung der Juden. Und sie werden sich taufen lassen, sie werden gar nicht so schnell zum Jordan runterrennen können. Dann werden sie sagen, oh, ihr Otterngezüchte, du hörst mal, was Johannes da sagt. Ihr Otterngezüchte, wer hat euch geboten, den zukünftigen Sohn Gottes zu entrinnen? Also das ist Auseinandersetzung, geistige Auseinandersetzung. Und die geht schon seit der Endzeit. Die Endzeit ist nicht erst seit heute Nachmittag. Die Endzeit hat begonnen, als sie Jesus verworfen haben. Und die Endzeit hat begonnen, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und Petrus predigt. Und in den letzten Tagen, und wir sind in den letzten Tagen, Feuer und was weiß ich, Joel bezieht er sich und die Apostelgeschichte 2 kannst du nachlesen. Wir sind seit Pfingsten in der Endzeit. Harmageddon ist schon seitdem im Gange. Warte nicht, dass da etwas noch Großes passiert. Das ist nur noch der Abschluss, der Strich, letzter Strich. Die Welt hasst und verfolgt Jesus. Und sie wird es tun bis zum Schluss, bis Jesus selbst ihnen begegnet auf dem Ölberg. Deshalb Jesu Wiederkunft muss auf dem Ölberg stattfinden, weil die anderen, denen ist entweder egal mit Jesus oder glauben an Jesus oder nehmen Jesus an. Hindus und so weiter. Also Jesus als ein Gott sogar verehrt bei den Hindus. Als ich anfing dort mal in einem Gottesdienst zu sprechen, da kamen Hindus da und Priester, hinduistische Priester und so weiter. Für die ist kein Problem, an Jesus zu glauben. Die haben genug Götter, kommt es auf einen nicht mehr drauf an. So, ich will nur sagen, aber hier Jesus so hassen, wie gerade das jüdische Volk. Nach der Verwerfung Jesu haben wir eine andere Geschichte, eine andere Heilsgeschichte auch, weil wir verstehen, die alten Propheten verstehen wir nicht und wir können die alten Propheten nicht verstehen, es sei denn, wir begreifen, was die Verwerfung Jesu bedeutet. Die Propheten haben immer nur für Israel geweissagt, immer nur eine Botschaft an Israel gehabt und nicht an die Menschheit und nicht an die Welt und dergleichen. Also nur an Israel. Aber dann kommt Paulus und er sagt das Geheimnis Gottes. Die wussten, da ist etwas, aber was das ist? Die Erlösung, die Errettung. Und dazwischen hat die Verwerfung stattgefunden, die Verwerfung Jesu. Euer Haus wird wüst gelassen werden, hat der Herr gesagt. Und zwar für immer. Niemand soll glauben, dass da groß was in Palästina geschieht. Das Land wird euch ausspucken. Und Jesus sagt an diesem Feigenbaum, und das Feigenbaum ist ein Bild auf Israel, wurde verflucht und sagt, an dir soll hinfort keine Frucht mehr gefunden werden. Grausam, hart, unbarmherzig, antisemitisch. An dir soll keine Frucht mehr gefunden werden. Wort Gottes. Die Leute können sich mit dem Heiland streiten. Es ist schon über 2000 Jahre alt. Harmageddon steht am Ende der Trübsalzeit. Vorher gibt es große Gerichte und Naturkatastrophen, die Siegelgerichte, die Zornschalen und so weiter werden geöffnet. Und ich habe euch gesagt, es fängt im Osten an. Vom Aufgang der Sonne wird der Weg der Könige vorbereitet. Offenbarung 16, wenn du willst, kannst aufschlagen. Der siebte Engel schüttete seine Schale in die Luft. Da erklang vom Thron des Heiligtums im Himmel eine gewaltige Stimme und die sagte, es ist geschehen. Damit du Harmageddon verstehst. Harmageddon, Fall Babels, Fall Jerusalems, gehört alles irgendwie in diesem Paket zusammen. So, es ist geschehen. Blitze zuckten über den Himmel und der Donner krachte. Die Erde bebte so heftig, wie es noch niemals vorher geschehen ist. Solange Menschen auf ihr Leben, die große Stadt zerbrach in drei Teile und die Städte der Welt versanken in Trümmer. Also gewaltige Katastrophe, Polsprung könnte das sein, durchaus. Gott hatte das große Babel und seine Sünden nicht vergessen, steht hier. Schonungslos und ohne Erbarmen bekamen sie das Gericht Gottes zu spüren. Die Insel versanken und die Berge stürzten in sich zusammen. Riesige Hagelbrocken von einem halben Zentner, 25 Kilo schwere Hagelkörner, fielen vom Himmel auf die Menschen und brachten Tod und Verderben. Und die Menschen verfluchten Gott wegen dieser furchtbaren Katastrophe. Harmageddon, du siehst, es wird alles gegen Gott getrimmt, verflucht. Guck mal, jetzt ist, wenn es einen Gott gibt, wo ist er? Wo war Gott, als Hamburg zerbombt wurde oder Berlin zerbombt wurde? Es ist geschehen, sagt hier. Die Menschen haben Gott abgelehnt, warum soll Gott sich um die anderen groß kümmern? Jerusalem wird in drei Teile zerbrechen, Ölberg wird sich spalten. Zwei Drittel der Juden werden sterben. Überleg einmal, bei dieser Katastrophe hier in der Endzeit, zwei Drittel der Juden. Das Erdbeben, das Jerusalem erschüttern wird, wird hier beschrieben in Sacharja 14, Vers 4 bis 5. Dann spaltet sich der Berg vom Osten nach Westen, sodass zwischen seiner Nordhälfte und seiner Südhälfte ein breites Tal entsteht. In dieses Tal, das bis nach Assal reicht, werdet ihr fliehen. Berge und Hügel fallt über uns. Wir kennen diese Geschichte von Jesus, Matthäus 24. So werden, so wie eure Vorfahren zur Zeit des jüdischen Königs Hosea vor dem Erdbeben geflohen sind. Dann aber wird der Herr, mein Gott, in Jerusalem einziehen und alle seine Engel mit ihm. Dann wird mein Gott und Herr. Also Hermagedon ist Gericht über die antichristliche, gottlose Welt und gleichzeitig der Herr zieht ein in die Stadt Jerusalem. Innerhalb von 2 Tagen, also hier, innerhalb von so kurzer Zeit oder 2 Tagen, ist in Israel ein Erdbeben gewesen, ist nichts passiert jetzt in der letzten Woche, aber es bahnt sich was an. Die jüngsten beiden Erschütterungen sind 13. Juni gewesen im Norden des Landes, Richterskala 4, also erspannt. Und gerade in diesem Jordangraben, das sind die größten Erdspannungen, diese geologischen Spannungen, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und wir haben dieses Tote Meer, das Meer, wo es am tiefsten ist. Also, und erreichten also beide Erdbeben in den letzten 2 Tagen die Richterskala 4. Das letzte große Erdbeben, das Israel erlebte, war 1927. Damals starben 500 Menschen. Aber jetzt bei diesen Erdbeben hier, weil sie alle so sicher sind und wie gesagt sicher gebaut haben, sagt auch was. Der australische Wissenschaftler Dr. Tom Kalko hat 386.000 Erdbeben studiert. 386.000 Erdbeben studiert, verglichen und so weiter, alles was man verfügen kann seit den letzten 3000 Jahren. Man hat festgestellt, dass zwischen 1993 und 2007, dass die Erdbebenstärke um das Fünffache gestiegen ist. In den letzten Jahren, also von 1993 bis 2007. Eine weitere Naturkatastrophe wird in dieser Zeit auch stattfinden. Eine weltweite Dunkelheit, deshalb auch dieser Hagel, also Vulkanausbruch, Staub in der Luft und was weiß ich alles. Yellowstone Park, da kann was passieren, was weiß ich. Ich will über diese Dinge nicht reden, weil es könnte so viel geologisch passieren. Die Erde ist in voller Spannung, weil etwas sich anbahnt. Es kommt was. Unmittelbar steht es, Matthäus 24, Vers 29, unmittelbar nach dieser großen Schreckenszeit werden sich Sonne und Mond verfinstern, die Sterne werden aus ihren Bahnen geschleudert und die kosmischen Kräfte geraten durcheinander. Das ist Harmagedon. Und Joel spricht darüber, über dieses Dunkel und dieses Erdbeben, Joel Kapitel 4, Vers 14. Ich möchte auch mit der Bibel begründen, was ich euch sage. Endzeit, wie die aussehen wird, den Fahrplan oder wenigstens so die Konturen der Endzeit. Eine riesige Menschenmenge wird sich im Tal versammeln, wo die Entscheidung fallen wird, im Tal Josaphats hier. Der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, ist nahe. Joel, also du siehst, wie viel schon 2500 Jahre vergangen inzwischen oder mehr. Der Tag des Herrn ist nahe. Sonne und Mond werden finster. Die Lichter der Sterne wird erlöschen. Mächtig wird wie das Brüllen eines Löwen erklingt die Stimme des Herrn vom Berg Zion in Jerusalem. Himmel und Erde werden erbeben. Das Gericht geht von Jerusalem aus. Der Herr betritt diesen Planeten. Und zwar genauso, wie er in den Himmel gefahren ist. Das ist Harmagedon. Also nicht nur Megiddo. Ich sage euch nachher von Megiddo was. Israel-Tal, wo das Blut den Pferden bis zum Saum stehen wird. Da gibt es viele Erklärungen, viele Deutungen und jeder kann deuten, wie er will. Aber lass mich mal zuerst mal das Gericht. Aber für die Menschen meines Volkes bin ich der Herr wie eine starke Festung. Das ist Hermagedon. Für die, die zu mir halten, die mir vertrauen, bin ich wie eine starke Festung, die Zuflucht bei mir finden. Ihr werdet erkennen, dass ich euer Gott bin. Ich wohne auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Ganz Jerusalem wird mir geweiht sein und nie mehr werden fremde Völker es erobern. Die Welt muss Jesus erkennen. Jerusalem muss Jesus erkennen. Es gibt keine andere Lösung für sie. 2 große Weltereignisse in der Endzeit, die große Trübsalzeit und dann die Offenbarung Jesu Christi. Diese 2 Dinge, was geschehen wird, was geschieht. Der Herr wird sich offenbaren, aber er erlaubt es, als es am größten war, brach es auseinander. Als die Welt, die Globalisierung am mächtigsten war, wird sie auseinanderbrechen. Alles auf dieser Welt spitzt sich auf Harmagedon zu, das Wettrüsten, die Globalisierung, die Gottlosigkeit, der Verfall des Glaubens. Die Leute fallen mehr und mehr vom Glauben ab, Kirchen werden nur noch Konzertsäle, der Hass auf Jesus wird größer und größer. Offenbarung Kapitel 12, wir lesen weiter, Vers 7. Und da sehen wir, wie der Antichrist arbeitet. Er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, Vers 12. Verfolgt alle, die da glauben, hat die Vernichtung des Glaubens auf seine Fahne geschrieben. Und wenn du den Glauben der Menschen vernichten kannst, den Glauben der Menschen erschüttern kannst, wenn du den Glauben der Menschen wegnehmen kannst, wenn der Mensch keinen Glauben hat, vergiss es. Er ist verloren, ohne Glauben. Diese Motivation, und das sieht man beim Fußball jetzt, wenn die nicht richtig motiviert sind, spielen sie nicht richtig. Und die richtige Motivation, die ist ausschlaggebend. Und so ist auch im Glauben, wenn der Mensch den Glauben verliert und nur noch an sich selbst glaubt und versucht, sich selbst an seinen Schnürsenkeln zu erlösen und zu befreien, das, was nicht geht. Eine Religion der Selbsterlösung. Der Antichrist wird allen Religionen, sämtlichen Religionen, dem Christentum, dem Islam, dem Buddhismus und so weiter, allen den Kampf ansagen, denn er kann nicht regieren, solange es noch einen Funken Religion unter den Menschen gibt, Glauben. Er wird das Kreuz abschaffen, die religiösen Symbole abschaffen. Und du siehst auch, in Bayern dürfen Kreuze nicht mehr aufgehängt sein. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ob da noch Kreuze hängen irgendwo im Gerichtssaal oder in der Schule oder sonst was. Gottesdienst wird abgeschafft, wer noch zur Kirche geht, ist altmodisch. Gottesfurcht wird abgeschafft. Der Respekt vor Gott, Menschen haben heute keinen Respekt mehr vor Gott. Die Bibel und alle heiligen Schriften werden abgeschafft und diese ganzen Mohammed-Karikaturen tun das Übrige. Verstehst du, da wird diskutiert, irgendwo fängt irgendein Depp irgendwo was an und dann wird etwas geschürt und geschürt und geschürt und geschürt und am Schluss alle diese Symbole werden abgeschafft, jede Gottesfurcht. Der Antichrist wird alle Bereiche des Lebens zu kontrollieren versuchen und überwachen und erfassen. Babylon ist ein Gemisch und dann wird er sich seine eigene Religion bauen. Vielleicht New Age, wer weiß es, vielleicht was anderes. Was es auch immer ist, eine eigene Religion ohne Gott und ohne Jesus. Denn Jesus ist ihm ein Dorn im Auge. Ich bin gekommen, die Menschen zu erlösen und volles Genügen zu geben. Und dann, wo bleibt der Antichrist? Offenbarung Kapitel 16, Vers 12 und folgende Verse. Der sechste Engel goss seine Schale auf dem großen Fluss Euphrat. Der Fluss trocknete aus, sodass die Könige aus dem Osten ungehindert mit ihren Armeen in das Land eindringen konnten. Ich sah, wie das Maul des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten drei unreine Geister hervorbringt, die wie Frösche aussehen. Es sind dämonische Geister, die Wunder vollbringen und Herrscher dieser Erde für sich gewinnen. Dämonische Geister, die die Menschen zusammenbringen. Nur der Teufel kann das fertigbringen. Und nur der Teufel wird dem Antichristen helfen. Die Wunder vollbringen und die Herrscher der Erde für sich gewinnen. Alle sollen sich mit ihm zum Kampf gegen den allmächtigen Gott verbünden, denn der große Tag der Entscheidung kommt. Doch vergisst nicht, sagt Christus, ich komme plötzlich und unerwartet wie ein Dieb. Nur wer wach bleibt, also zu der Endzeitgemeinde gehört, wach bleibt, geistlich fit bleibt, den Heiligen Geist hat und immer trainiert mit dem Heiligen Geist und umgeht und lernt, mit dem Heiligen Geist umzugehen, er braucht nicht nachher nackt herumzulaufen und sich schämen zu müssen. Nur der. Und die meisten werden, auch religiöse Menschen, splitternackt vor Gott treten, blamiert. Unser Öl geht aus, unsere Lampe erlöscht. Denk an diese törichten Jungfrauen. Die dämonischen Geister versammeln die Heere der Welt an einem Ort, das heißt Harmagedon. Der eine Ort und dieser eine Ort ist gegen Christus. Am Euphrat begann die Menschheitsgeschichte und wird sie dort auch enden. Dort stand der große Turm, der gegen Gott gerichtet war. Nicht gegen niemand anders, gegen Gott. Dort stehen wieder alle Nationen durch Lügen zusammengebracht. Denk nur, dieser ganze Irak-Einsatz ist nur durch Lügen aufgebaut. Und da ist überhaupt keine Wahrheit dran. Bis heute hat man noch nicht gefunden, diese Giftgas und was der Hussein alles haben sollte. Bis heute noch nichts entdeckt. Im Gegenteil, man ist runtermarschiert durch Lügen. Und Völker, europäische Völker sind mitmarschiert, vorne an Großbritannien und dann andere Völker mitmarschiert, nur auf Lügen. Man hat später das erkannt, aber keiner will es wahrhaben, wir sind jetzt schon unten. Auch die Deutschen sind unten. Durch Lügen, Frösche, die werden die Völker zusammenbringen und dann sitzt man in der Patsche. Es sind dämonische Geister, die Völker dort versammelt haben. Und Irak und Afghanistan sind diese zwei Zangen, die Euphrat so in die Zange nehmen. Die zwei Mächte, die den Weg vorbereiten. Und damit die Armeen ungehindert eindringen können, beim sechsten Schalengericht, wo es ausgegossen wird. Euphrat wird austrocknen. Seit dem Irakkrieg sind Dämonen über die Welt losgelassen worden. Terrorismus. Man hat gedacht, man kann Terrorismus bekämpfen, man hat Saddam Hussein beseitigt. Aber seitdem hat man Hunderte, Tausende Bin Ladens und die reisen durch die Welt. Und wie viel Blut und Tränen. Also wenn Bush mal vor dem lieben Gott treten muss, Hunderttausende Menschen in Irak gestorben, eigene Soldaten, Krüppel und so weiter, ich kriege ab und zu mal Post von Leuten ohne Beine, die zurückkommen. Die müssen alle über Deutschland, über Kaiserslautern, dort heimfliegen zum großen Teil. Das ist entsetzlich. Und Leute kriegen keine Hilfe, keine Unterstützung groß und gar nichts. Der Murat hat seine Pflicht getan, kann gehen. Lügengeister, Dämonen. Armageddon ist der große Tag des Herrn, wo alle diese ganzen frommen Lügen, auch eines Herrn Bush, freigelegt werden und es wird eine Katastrophe sein. Armageddon ist ein Truppenaufmarsch des Antichristen und es ist interessant, dass gerade Evangelikalen ganz groß für Bush gestimmt haben. Ich habe hier jemanden als Prediger gehabt oder die haben hier gepredigt und ich bin beim Essen mit diesen Leuten und dann sage ich nur, also ich bin nicht für Bush. Und der Mann ist auf dem Tisch fast aufgestanden. Dann musste ich mich beruhigen und ich habe gesagt, lass den Mann machen und lass ihn glauben, was er will. Du kannst viele evangelikale Christen in Amerika kannst nicht besänftigen, nicht beruhigen. Bush, der kommt gleich nach dem lieben Gott. Aber dass er einer Loge angehört, die als Wappenzeichen Totenkopf haben und dort eingeweiht ist und nur ganz wenige dazu gehören, als ehemalige Studenten von der Harvard-Universität und dergleichen. Weißt du, das leuchtet ihnen nicht ein. Er ist ein Mann Gottes, ein Wiedergeborener. In seinem Kabinett oder in seinem Büro beten sie in Sprachen. Ich weiß nicht, zu welchem Gott sie beten. Moslems können auch in Sprachen beten. Hindus auch. Kein Problem. Weißt du, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten. An ihren Früchten. Und nicht an ihren Worten. Also der Mann, Gott möge mich bewahren. So ein Streit, der am liebsten hätte mich mit der Gabel in der Hand erstochen, dass ich gegen Bush bin, dass ich nicht für Bush bin. Armageddon ist nur ein Pseudonym für mich. Ein Pseudonym für diesen großen, gewaltigen Truppenaufmarsch der Endzeit. Es begann schon in der unsichtbaren Welt und es wird fortgesetzt und es geht weiter. Es ist mehr als Terrorismus und es ist mehr als Islam und so weiter, alles was da läuft. Und wir wissen, Megiddo war eine Festung von Ahab und Isabel. Das wissen wir, also Megiddo. Armageddon ist nur ein Pseudonym. Armageddon heißt Har Megiddo, der Berg von Megiddo, ein Pass. Und Übergang, das Gericht wird von Norden kommen, heißt es einmal in der Bibel. Ist ausgebaut worden von der Isabel zu einer Hochburg. Ahab hat es ausgebaut. Und weißt du, Isabel hat dort residiert. Und der letzte Kampf, Elia und so weiter, hat in Megiddo stattgefunden. Und dann schaut sie runter zum Fenster, die Königin von Samaria, Elisa stürzt sie runter. Oder Jehu, im Auftrag der gesalbte Feldherr Jehu, da kommt und stürzt sie runter und erlebt. Und Hunde werden dein Blut lecken, genauso wie das Blut von Naboth, glaube ich, hieß der Mann. Naboth, diesem Weingarten, den sie da unter sich gerissen hat. So, egal. Das ist die Hochburg des Götzendienstes gewesen, Megiddo. Tal von Megiddo. Und dort findet die große Schlacht. Joel Kapitel 3, Vers 9. Ruft alle Völker auf, bereitet euch dem Kampf vor. Lasst eure besten Soldaten antreten, alle wehrfähigen Männer, die zum Kampf ziehen. Schmiedet aus euren Flugscharen Schwerter und aus euren Winzermesser Speerspitzen. Selbst die Schwachen unter euch sollen mutig und unerschrocken sein. Beeilt euch, ihr Völker rings um Israel, versammelt euch im Tal. Ja, der Herr bringt deine starken Kämpfer dorthin. Eine gewaltige Mobilmachung. Die letzte große Mobilmachung gegen Gott. Und wir haben schon so einen Hinweis im Psalm Kapitel 2, Vers 1. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Warum schmieden sie Pläne, die doch nichts führen, zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren, sie verschwören sie gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Und weißt du, wer der König, den er eingesetzt ist? Jesus. Sie verschwören sie gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Kommt, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln seine Herrschaft ab, Psalm 2. Aber Gott im Himmel kann über solche Leute nur lachen. Nichts als Spott hat er für sie übrig. Da stellt er sie voller Zorn zur Rede und versetzt sie in Angst und Schrecken. Und er spricht, ich selbst habe meinen König und die Herrschaft übertragen und er regiert in Zion, in der Stadt, die ich mir erwählt habe. Könnt machen und denken, was sie wollt, sagt er sozusagen. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, gegen Jesus. Warum geraten die Völker so in Aufruhr, die Mächtigen und so weiter? Sacharja Kapitel 5 gibt uns da einen Hinweis, Vers 5 bis 11. Und wir sehen, warum sie in Wut und Zorn geraten, sich verschwören gegen den König und Gott und so weiter. Sacharja 5, Vers 5 und folgende Verse. Es geht um die Wirtschaft und es geht ums Öl. Ums Öl. Ums Öl und sonst gar nichts als nur ums Öl. Hier steht es drin, Sacharja. Der Engel, den ich, mit dem ich gesprochen hatte, sagt Sacharja, trat zu mir und forderte mich auf, schau hin, sieh, was erscheint dort. Was ist das, fragte ich. Er antwortete, ein Fass, Ölfass, ein Fass Öl. Und du weißt ja, die Amerikaner rechnen mit Barrel, Fass. Ein Barrel kostet so und so viel. Und noch vor gar nicht so langer Zeit kostete ein Barrel nur 10 Dollar. Und jetzt kostet er 130 Dollar. Und das ist nur ein Jahr dazwischen. Etwas mehr als ein Jahr. Ein Fass siehst du dort, Sacharja. Alle Leute im ganzen Land sind begierig auf das, was da drin steckt. Öl. Erdöl. Die ganze Welt ist begierig, was da drin steckt in diesem Öl. Plötzlich hob sich der runde Bleideckel und eine Frau kam zum Vorschein. Und der Engel sagte, es ist die Auflehnung gegen Gott. Es geht nicht ums Öl, sondern der Geist, der dahinter steckt. Als ich nach oben schaute, sah ich zwei Frauen mit Storchenflügeln. Der Wind trug sie her. Ich ergriff das Fass und flog mit ihm davon. Der Engel sagte, wohin bringen Sie das Fass? Er antwortete, ins Land Shinea. Dort baut man der Frau einen Tempel und wenn er fertig ist, stellt man den Fass darin und verehrt diese Frau, also diesen Götzen. Und du siehst also, worum es geht. Es geht ums Öl und Verehrung des Öls. Öl ist ein Götze. Unsere ganze Wirtschaft, die ganzen Autofahrer, der ganze Verkehr, alles hängt von diesem Tropfen Öl, das in diesem Fass. Und das ist hier symbolisiert und schon vor 2500 Jahren geweissagt und prophezeit worden. Es ist nicht erst eine Erfindung der Christen. Und was siehst du? Und in der Endzeit. Und man baut einen Götzen. Öl als Götze. Und wenn der Tempel fertig ist, wird man der Frau einen Tempel bauen. Und es geht heute alles ums Öl, die ganze Diskussion. Endzeit, Aufmarsch. Fass, ein Barrel, Handel und Wirtschaft. Es geht um Öl. Und alles richtet sich nach dem Öl. Ölpreise fallen und Öl, die fallen nicht mehr. Die werden nicht mehr runtergehen. Die werden höchstens noch steigen. Und am Schluss so teuer, dass bei uns Benzin 5 Euro kostet. Und ich habe eine Prophezeiung, Gott hat mir gezeigt, noch bevor dieses Jahr zu Ende gehen, kostet uns ein Liter Diesel oder Benzin 1,70 Euro. Ob ihr das glaubt oder nicht, ihr werdet es sehen an den Zapfsäulen, wenn ihr vorbeifahrt. Und wir sind schon ganz nah davor. Babylon, Harmagedon, Jerusalem etc. Jeremia spricht von diesem Aufmarsch vieler Menschen. Jeremia 50, ich gehe nicht kurz drauf, eigentlich überfliege das nur. Seht, vom Norden zieht ein großes Volk heran, eine mächtige Nation macht sich auf den Weg. Und alle sind gierig nach dem Öl, alle brauchen Öl. China, Indien, alle diese Völker. Du musst nur Nachrichten hören und Zeitung lesen und Bibel vergleichen und dann das Stichwort Öl und Sacharja hier 5 lesen. Ein Fass Öl, nichts weiter. Was siehst du? Ein Fass. Und dann die Frau, die da drin steckt. Der Geist, Babylon, Wirtschaft, Globalisierung, Kontrolle. Seht, vom Norden zieht ein großes Volk heran, eine mächtige Nation macht sich auf dem Weg von Ende der Erde her. Viele Königreiche wollen gegen Babylon Krieg führen. Mit Schwertern und Bogen sind sie bewaffnet, sie sind grausam und kennen kein Erbarmen. Wenn sie auf ihren Pferden heranstürmen, klingt das wie das Tosen des Meeres. Sie haben sich zum Kampf gerüstet gegen Babylon. Und dann stürzt Babylon, Jeremia 50, Vers 45 und folgende Verse und so weiter. Und alle Völker hören ihre lauten Hilfsschreien. Also die Völker sind nicht dabei, sondern die hören. Babylon ist gefallen. Und wie schnell? Da fällt der Schuss noch nicht einmal und dann hörst du CNN schon die Nachrichten, dass es was passiert ist. Sie hören, weil die Herrschaft Babylons, das Öl, das die ganze Welt ruiniert, von Gott zerstört wird. Diese ganze Gefüge. Es gibt keine Arbeitslosigkeit, Leute. Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftliches, zivilisatorisches Problem. Es ist nur hausgemacht. Es gibt so viel Arbeit, du wirst gar nicht fertig mit deiner Arbeit. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem, genauso die Wirtschaft. Man, Wissenschaftler haben festgestellt, die Erde kann 20 Milliarden Menschen spielend ernähren. Aber durch die ganze Habgier der Menschen und durch diese ganze ungerechte Verteilung hungern schon bei 6 Milliarden Millionen. So, Sie hören vom Fall Babylons, Jeremia 51, Vers 25. Babylon, du bist wie ein Vulkan, der Verderben und Zerstörung über die ganze Welt bringt. Aber jetzt greife ich ein, sagt Gott, gegen dich. Ich lasse deine Felsen stürzen und mache dich zu einem Berg von verkohlten Steinen, mit denen keiner mehr ein Fundament legen kann. Für alle Zeiten bleibst du ein Trümmerfeld, sagt der Herr. Es wird nicht mehr wieder aufstehen. Einstein wurde einmal gefragt, der Vater der Atombombe, mit der Vater der Atombombe, und war ein Pazifist, und wurde mal gefragt, so am Ende seiner Tage: Herr Einstein, mit welchen Waffen wird man im Dritten Weltkrieg kämpfen? Der sagt, das weiß ich nicht, aber ich kann euch sagen, mit welchen man im Vierten Weltkrieg kämpfen wird. Mit Steinen. Verstehen wir? Mit Steinen, wir sind wieder in der Steinzeit. So, man wird, für alle Zeiten bleibst du ein Trümmerfeld, Babylon. Noch ein interessanter Hinweis, Babel muss dieses erleben, die Welt muss informiert werden, dass es zerstört wurde. Jeremia 51, also die Nachricht wird über die Welt gehen, deshalb das Gericht fängt Ölberg Euphrat, das ist die nächste Station. Dazwischen spielt sich das große Drama ab. Von überall kommen Boten angelaufen und melden dem König von Babel, was es auch immer ist, Amerika, Peking, Washington, also Moskau oder Berlin, spielt keine Rolle. Ich glaube, dass Berlin noch eine ganz wichtige Rolle spielen wird in der Endzeit, auch wirtschaftlich. Und deshalb profiliert sich Frau Merkel so besonders. Und ich kann euch Geschichten über Frau Merkel sagen. Die hat bei der FDJ war sie vorne an, sie war in der Partei vorne an, und ich habe Fotos, wo sie vorne für die Partei demonstriert, und dann war so die Wende, und dann ist sie gleich bei der CDU dabei, und jetzt steht sie an der Spitze, aufgebaut von der CIA. Und Feminismus, Springerhaus etc. Also ich kenne euch Geschichten, da stehen euch die Haare zu Berge. Die ist nicht diese fromme, liebe, süße, nette Frau. Nur nebenbei. Alle werden hören. Und sogar der König von Babel muss informiert werden. Also wir brauchen ihr Öl nicht, Herr Saudi. Wir brauchen das nicht. Also wir haben jetzt eine gerechte Verteilung. Diese ganzen Wirtschaftsbosse. Und das ist, was die Menschen rausnehmen und die Menschen kaputt machen. Also das ist das Kapital. Und in aller Liebe, welche Rasse, welches Volk steht meistens im Kapital da hinten? Sind Rothschilds und andere, die das Kapital haben. Weißt du, man kann auf der einen Seite Abtreibungskliniken unterstützen, auf der anderen Seite gegen Abtreibung auch Aktionen helfen und finanzieren. Dass die mit Widerspruch leben oder andere, Hammer, Familie Hammer, sind alles Juden, die das Kapital besitzen. Und deshalb, wir gehen in diese Richtung, Leute. Man schreit und so weiter. Gefallen ist, und keiner will mehr kaufen. Keiner will damit mehr was zu tun haben. Offenbarung Kapitel 18, wir lesen weiter. Und hier steht Kapitel 18, Vers 1 bis 3, aber Vers 24 kannst du lesen, geht in die gleiche Richtung. Danach sah ich, wie ein anderer Engel vom Himmel herabkam. Er hat eine besondere Macht, von seinem Glanz strahlte die ganze Erde. Mit gewaltiger Stimme rief er: Gefallen ist Babylon, die große Stadt. Ja, sie ist gefallen. Nur noch Teufel und Dämonen leben in Babylon. Wir haben ja eine Passage, Petrus schreibt einmal, wo unser Herr gekreuzigt wurde, Babylon. Wenn du jetzt Petrus' Briefe durchliest, da findest du, unser Herr ist eine Anspielung auf Babylon. Unser Herr, eigentlich ist Jesus nicht in Babylon gekreuzigt worden, Jesus ist in Jerusalem gekreuzigt worden, aber hier, wo unser Herr und Meister, unser Gott gekreuzigt ist, in Babylon. Lies Petrus' Brief und da findest du. Gefallen ist sie. Haben sie nicht alle Völker von dieser Stadt und ihren Verlockungen sich berauschen lassen? Sie konnten gar nicht genug bekommen, aber die Herrscher dieser Erde haben sich mit ihr eingelassen, und durch ihren verschwenderischen Luxus rafften sie sich die Händler, die Reichtümer der Welt zusammen. Und Babylon ist ja zu einer Behausung der Dämonen und unreinen Geistern geworden. Zerstörung Babylons und das Wehklagen über diese Zeit, das hängt alles mit Harmagedon zusammen. Die sieben Könige, wir haben ja das G8, G7, G8, wer ist G8 und so weiter, der Antichrist wahrscheinlich, G8. Wir haben dieses Antichrist regiert diese Welt und bestimmt diese Welt, Offenbarung 18, Vers 9. Die Könige dieser Erde, die Kaufleute der Erde weinen und trauern, denn niemand kauft mehr ihre Waren. All das Gold und Silber, die Edelsteine und Perle, feine Leinwand, teuerste Stoffe, Seide, scharlachrotene Tücher, edle Hölzer, all das ganze Plunder, Pferde, Rinder, Weizen, sogar lebendige Menschen. Auch die Früchte, die du so liebtest, gibt es nicht mehr. Aller Glanz und alle Pracht ist dahin. Nie mehr wird dieser Reichtum wiederkehren. So werden Kaufleute, die durch ihren Handel in Babylon reich geworden sind, alles von Ferne mit ansehen, weil sie Angst haben vor der Qual dieser Stadt. Weinend und jammernd werden sie rufen, welch ein Elend hat dich doch getroffen, du mächtige Stadt. Wo sind all deine Schätze, die kostbare Leinwand, der Purpur und Scharlachstoffe? Du strahlst doch in deinem Glanz und warst so geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und in einem Augenblick ist alles vernichtet, zerstört und verloren. In einem Augenblick. Wie das passieren kann, weiß ich nicht. Die Unternehmer jammern, und das ist interessant, welche Leute, Unternehmer, die Fluggesellschaften, die Herren der Meere, Schiffskapitäne, Reedereien und so weiter. Der Fall Jerusalems, Fall Babylons gehen Hand in Hand. An dem Tag, wo der Herr Gericht über Israel, über Jerusalem halten wird, Zacharia 14, dann teilen eure Feinde mitten in der Stadt die Beute untereinander auf. Ja, der Herr lässt alle Völker vereint gegen Jerusalem in den Krieg ziehen. Du siehst also, der Herr erlaubt. Zuerst, und der Herr lässt das alles passieren. Der Herr macht das. Und es geschieht nicht durch Menschenhand, es geschieht nicht durch Parteien, es geschieht auch nicht durch Kirchen, nicht Gemeinden. Es geschieht durch niemanden. Niemand, das letzte Gericht, das letzte Wort hat Gott. Und er hat das Sagen in der Endzeit. Und der Herr lässt gegen Jerusalem Völker vereint ziehen. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern und die Frauen vergewaltigen. Die Hälfte der Einwohner wird verschleppt und der Rest darf weiter in der Stadt wohnen, also ein Drittel. Und dann sieht Daniel, in Daniel 11, Vers 41, und der Antichrist wird in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Es wird seine Hand entrinnen, Edom, Moab und ein Hauptteil der Amoriter. Genug, wenn wir das alles so sehen, du kannst noch weiter Zacharia 13 lesen. Und Zacharia, ja, 13, da steckt einiges drin. Und mit dem Gericht über die Völker, mit dem Gericht über Israel nach Jesaja 34 beginnt die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung. Und wir lesen von diesem Edom und wir lesen von diesen Moabiter und Hauptteil der Amoriter. Und dann lesen wir in Jesaja 34, denn in Bosra, der Hauptstadt hier, wo das Opferfest gebracht wird, dem Herrn ein großes Opferfest, ein Schlachttag. Jesaja 63, Vers 1 spricht davon. Wer kommt in roten Kleidern von Bosra her, aus dem Land der Edomiter? Prächtig sieht er aus in seinem Gewand, stolz streitet er daher mit ungebrochener Kraft, ist der Herr. Und dann heißt es weiter hier, ich bin es, der für Recht sorgt, antwortet der Herr. Ich kann euch helfen. Es steht in meiner Macht. Ich. Und dann lesen wir, er hat die Kelter getreten allein mit seinem blutverschmierten Kleid, wo er kommt. Es ist der Herr. Wir finden diesen Hinweis auf den Herrn Jesus, dass es der Herr Jesus sein kann und niemand anders. Dann heißt es, ja, ich bin es, der die Kelter, in der Kelter gestanden ist. Allein musste ich die treten. Niemand half mir. In meinem Zorn habe ich die Völker zerstampft. Ihr Blut spritzte, sehr grausam, jugendgefährdend sogar. Ihr Blut spritzte auf meine Kleider. Alles mit, damit es besudelt. Denn die Zeit war reif, um mit den Völkern abzurechnen und mein Volk von ihrer Unterdrückung zu befreien. Wer ist und was ist dieses Volk? Okay. Ich schaute mich suchend um, aber weit und breit war niemand da, der mir helfen wollte. Ich war erstaunt, dass keiner mir beistand, Jesaja 61. Darum half ich mir selbst, mein Zorn trieb mich an. Ich war erbost. Und das ist die Tempelreinigung, Weltreinigung, Universumreinigung. Eine universelle Reinigung, eine weltweite Reinigung. Ich war erbost und ließ meinen Zorn an ihnen aus. Ich zertrat und ließ ihr Blut zur Erde fließen, so wie sie sein Blut zur Erde fließen ließen. Wenn Jesus Israel erreicht, wird sein Gewand blutgetränkt sein schon. Ich will dich, Jakob, sammeln und so weiter. Micha 2. Gott selbst erfüllt seine Prophezeiungen vom Himmel herab. Und in Offenbarung lesen wir, sein Gewand war voller Blut und man nannte ihn das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm am weißen Pferd. Sie trugen Gewänder aus reiner Leinwand, strahlend weiß. Sein Mund hatte ein scharfes Schwert, damit er die Völker besiegt. Das ist der Herr, Harmagedon, geistlicher Kampf. Und Matthäus 16, 27, des Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen und jeden nach seinen Taten richten. Die Wiederkunft ist angesagt. Und Judas 14 und 15, Vers 14 und 15, der sagt hier, dieser Judas, es hat aber euch von diesem geweissagt Henoch, der siebte von Adam, also schon so alte Weissagung, und gesprochen: Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels. Und die Ablehnung Jesu ist auch ein gottloses Handeln und Wandeln, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für alle all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Hermagedon, das ist also Kampf, Gott und Satan. Hermagedon ist, wenn Gott kämpft, der siebte Engel. Und dann sagt es ist geschehen. Leute, wir leben in der Endzeit. Ich hätte noch eine ganze Menge Bibelstellen. Aber wenn Jesus kommt, dann hört die Versklavung auf, die Ausbeutung auf, der Betrug auf, die Gottlosigkeit auf, die falsche Religion und die Verführung. Alles hat ein Ende, wenn er kommt. Und wir beten im Vater unser, und das ist noch nicht so weit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, und das muss passieren. Die Erhörung der Gebete der vielen tausenden Millionen von Gläubigen in allen Zeiten. Wir stehen an der Schwelle von Harmagedon. Wir sehen überall die Zeichen, die Krisen. Millionen werden fallen über Nacht. Wenn sie sagen, Friede, Friede. Und du siehst die Endzeitzeichen. Ich habe euch gesagt, was der Antichrist redet. Europa wird voll mitmarschieren. Wir werden voll dabei sein. Die Verführung der Christen geht heute über das Internationale, aber Europa hat eine ganz wichtige Sache. Vielleicht werden wir noch ein schreckliches Gericht erleben als Deutsche. Ich will noch jetzt eine ganz andere Linie ganz schnell verfolgen, eine ganz andere Linie schnell einschlagen. Heinrich Heine hat 1844 ein Gedicht geschrieben, des Schlesischen Weber. Des Schlesischen Weber hat ein Gedicht geschrieben. Und es ist interessant, Heinrich Heine war ein Jude, ein konvertierter Jude. Und dann zerschlagen ist die alte Leier, ist eines seiner Gedichte gewesen, noch zum Schluss. War leidend, ist okay. Des Schlesischen Weber. Und dann heißt es in diesem Gedicht, müsst aufpassen, wir weben, Deutschland, wir weben deinen Leichentuch, wir weben dir hinein einen dreifachen Fluch. Leinenweber. Und wenn du dieses Wort Leinenweber nimmst und so weiter, ein Jude, ein Rabbiner sollte also, oder Paulus war auch einer, ein Tuchmacher. Ist also eine Anspielung mit dem Tuchmacher und so weiter. War Aufstand der Weber, was niedergeschlagen worden ist und so weiter. Aber dreimal der Hass gegen Deutschland. Und das hat er nicht von Deutschland geschrieben, sondern von Ausland, vom Ausland her. Und der Teufel hasst Deutschland. Soll ich euch sagen, warum? Oder das deutsche Volk, weil von Deutschland Reformation ausging. Von Deutschland aus wurde wieder das Wort Gottes lebendig für die Verkündigung. Und der Teufel hasst alle, die mit der Bibel was zu tun haben und die Bibel der Welt bringen und einfach Bibel verbreiten, Wort Gottes predigen. Und hier dieser Mönch, der hat etwas ins Rollen gebracht und das Werk Satans durchkreuzt. Und das ist was den Teufel massiv stört. Es wäre so schön gewesen, die Entwicklung geht weiter, das Mittelalter geht weiter und der Katholizismus geht weiter und die Dummheit der Leute geht weiter, die Umnachtung der Leute geht weiter, das Reich der Finsternis geht weiter und wir sprechen ja das dunkle Mittelalter, wo jemand ein bisschen mehr dachte und Grips hatte, als Hexe gleich verbrannt wurde. Der Teufel hasst besonders gläubige Menschen und Heinrich Heine schrieb hier dieses Gedicht, Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Und dann schreibt er weiter, Fluch dem falschen Vaterlande. In Deutschland haben die Juden Zuflucht gesucht, hat es nicht geklappt damals. Schon damals gab es irgendwie Widerstände. Wo nur gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früher geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir weben und wir weben emsig Tag und Nacht. All Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Zwei Flüche gingen in Erfüllung, Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg, was es auch immer heißt. Denkt über die Tuchmacher nach, enttäuscht. Die Juden waren enttäuscht über ihren Gott, dass es nicht so gekommen ist, wie gekommen ist, dieser tiefe Hass. Er sagt, die Weber, sie haben den Glauben verloren. Und dann, er sagt weiter, er hat uns geäfft, gefoppt, genarrt. Also praktisch eine radikale Absage und Verleumdung und Lästerung Gottes. Er hat uns geäfft, dieser Gott, gefoppt und genarrt. Gilt natürlich der Fluch dem König, Friedrich Wilhelm IV., aber das ist egal. Eine globale Verschwörung ist durch die Aufklärung in die Welt gesetzt worden. Und die Verschwörer arbeiten an einer Weltregierung. Einstein wurde einmal gefragt, als geistiger Vater, was ist die Lösung für die Weltprobleme? Die Antwort war, die Antwort auf die Atombombe ist die Weltregierung. Und du siehst jetzt auch der ganze, dass der Iran keine Atombombe besitzen darf, aber auf der gleichen Zeit andere bauen Atomkraftwerke und so weiter. Du siehst also keine Atombombe, Weltregierung, Druck auf andere Völker ausüben. Leute, wir sind voll in der antichristlichen Zeit. Der Bürger ist entmündigt, wird nicht gefragt. Die Konturen von Harmagedon kristallisieren sich mehr und mehr raus. Der Terrorismus schreit nach dem starken Mann, dass endlich mal Ordnung kommt in unser wild gewordenes Volk. In den vergangenen Jahren schnaubt ein fast totgeglaubtes Gespenst. Also man glaubt, das ist schon vorbei, wir haben das überwunden. Inflation. Angst vor der Inflation ist eine Gefahr für die Weltwirtschaft. Nur die Angst, noch nicht einmal die Inflation, schon die Angst vor der Inflation. Und die Gespenster werden mehr und mehr von Tag zu Tag, die apokalyptischen Reiter reiten. Gott zieht sich immer mehr zurück und wenn Gott sich zurückzieht, kommt die Panik, kommt die Angst. Hebräer Kapitel 13, Vers 5, denke ich, das ist, hängt nicht am Geld. Seid nicht zufrieden mit dem, und seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Das ist, wie wir die Endzeit begegnen können, hängt nicht am Geld. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Und Gott sagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich in Stich lassen. Das ist, wie wir uns vorbereiten können, hängt nicht am Geld. Hab Geld, genieße dein Leben mit dem Geld, wenn du keins hast, mach's auch nichts. John Wesley hat einmal gesagt, spar so viel du sparen kannst, behalt so viel du behalten kannst, gib aus so viel du ausgeben kannst. Also hängt nicht am Geld, sondern vertraue Gott, sei zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott wird dich nicht in den Stich lassen. Das ist also, was ich dir sagen kann, im Rückblick auf den Dingen, was passiert. Gottes Verheißungen bleiben, Gott wird treu. Gott wird bei dir, und das war diese Woche auch einer meiner Themen, eine Ausnahme machen. So, weil du dich an Gott geklammert hast, klammert sich Gott auch an dir. Und wegen der Auserwählten wird die Zeit verkürzt, sonst würde kein Mensch selig werden. Sonst könnte keiner überleben und das Ziel nicht erreichen. Und er weiß, wie viel er dir und mir und uns zumuten kann. Und weißt du, bevor es ganz schlimm wird, lässt er dich sterben. Oder, was weiß ich, krank werden oder in die Rente gehen oder sonst was. Er weiß, was er machen kann. Gott wird bei dir eine Ausnahme machen, so wie bei Daniel und so weiter. Gott hat bei denen eine Ausnahme gemacht. Die, die Gott fürchten, bei denen macht er eine Ausnahme. Und Gott sagt auch dir, fürchte dich nicht. Immer wenn Engel arbeiten, auch Gerichtsengel, und es gilt auch Harmagedon, diese Gerichtsengel vom Euphrat und sonst rund um die Welt, wenn Engel arbeiten, Engel sagen immer, fürchte dich nicht als Kind Gottes. Das gilt dir, fürchte dich nicht. Du siehst diese schrecklichen Dinge und du sagst, Mensch, am liebsten würde ich sterben oder auswandern oder sonst noch was oder U-Boot suchen oder mich da irgendwie verfrachten zum Nordkap oder Südpol. Wenn Engel arbeiten, arbeiten sie immer für Gott und du bist auch Kind Gottes. So arbeiten auch die Engel auch für dich, auch Gerichtsengel, das gilt das gleiche für Gerichtsengel. Als Sodom untergehen sollte, und Sodom ist nichts anderes auch, was Harmagedon ist oder Babylon ist oder sonst was. Als Sodom untergehen sollte, haben die Engel gesagt, Lot, du musst raus. Und wir können nichts tun, solange du noch in der Stadt bist. Und weißt du, eigentlich ist es eine Gnade für die Welt, dass es uns noch gibt. Wenn es uns nicht mehr geben würde, gute Nacht, die Welt. Aber das ist dieses bisschen Gramm Salz noch gut, Halleluja. Das hält die Fäulnis ab. In der Bibel heißt es einmal, der Antichrist kann nicht so kommen, wie er kommen möchte. Es muss noch zuerst hinweggetan werden, was ihn aufhält. Und weißt du, was ihn aufhält? Die betenden Hände. Die betenden Hände, die im Verborgenen irgendwo in der Kammer beten, die ihre Knie nicht gebeugt haben, diese 7000, die sind es, die ihn aufhalten. Engel werden Lot aus Sodom rausbringen und die Engel werden auch dich rausbringen. Plötzlich die Entrückung und wir sind weg. Daheim. Weißt du, Gott sei Dank, dass es noch Menschen gibt, die für uns gebetet haben oder für uns noch beten. das mit uns nicht gar aus ist. Lot, der hätte nicht überlebt, wenn Abraham nicht für ihn gebetet hat, 1. Mose 18. Er betet für den armen Lot. Lot ist abgefallen. Und weißt du, und hier, wir beten für Menschen, die auch lau und träge geworden sind, die im Rat von Sodom sitzen wie Lot. Das war er. Das war stellvertretender Bürgermeister von Sodom wahrscheinlich. Abraham betet, dass er nicht untergeht. Jesus hat für uns gebetet und betet, dass wir nicht untergehen. Lukas Kapitel 22, Vers 31. Simon, Simon, sagt Jesus. Und er sagte, Johannes, Johannes. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, wie du auch immer heißt. Simon, Simon. Und das ist Harmagedon, Endzeit, Babylon. Und was ist noch sonst alles? Ist Sodom, Endzeit. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben, wie man Weizen siebt. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du der einst dich mal bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ach, armer Tropf. Er aber sprach, der Herr Jesus, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Simon, Simon. Simon, Simon. Satan begehrt euch. Er hat auf Gläubige abgesehen, auf den Glauben der Gläubigen. Aber weißt du, selbst wenn du versagst und fällt und sogar den Herrn verleugnest, noch bevor der Hahn gekräht hat oder dreimal sogar verleugnet hast, Gott hat Gnade und Liebe mit dir. Und weißt du, am Auferstehungstag wird der Herr Jesus dich und mich rufen und sagen, Johannes, setz dich mal schön hin, ich muss dir was sagen. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Der Herr, Petrus hat dreimal den Herrn verleugnet und dreimal hat er dort nach der Auferstehung bekannt, den Herrn Jesus, ja, das ist innere Heilung. Wir werden unsere innere Heilung nicht erst hier unten zur perfekten Vollkommen haben. Unsere innere, hier werden wir das große Versagen, die großen Pannen und Pleiten haben, Harmagedon. Und wenn es nicht möglich wäre, würde kein Mensch selig werden, also wenn die Zeit nicht verkürzt würde. Also das heißt also, wenn der Petrus schon den Herrn verleugnet, der so nah am Heiland war, der Klassensprecher der Jüngerschar war, wenn der schon so eine Niete war, was willst du, was will ich? Was wollen wir? Und dann, hast du mich lieb? Ja. Hast du mich lieb? Ja. Und dann hast du mich lieb, das dritte Mal, Herr, du weißt alle Dinge. Brauch dir nichts erzählen. Das ist innere Heilung. Das ist innere Heilung, wo der Herr dich dann fragt und dich wieder zur Rede stellst und du dich ganz bewusst öffentlich dich bekennst zu Jesus. Nicht vorher, ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne den Menschen nicht, obwohl er 3 Jahre da mit ihm zusammen gegessen und getrunken und geschlafen hat. Wir stehen kurz vor Harmagedon, Leute. Deshalb, ich möchte euch Mut machen. Egal, auch wenn du schwach wirst und fällst und versagst, Gott bringt dich durch. Egal. Egal, was passiert. Wenn wir Gott vergessen, vergisst er uns. Aber heute Abend, die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Die Furcht Gottes. Jesus sagt noch in der Bergpredigt, verkauft man nicht 2 Spatzen für ein paar Pfennig. Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt, alle miteinander. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als alle Spatzen. Deine Haare sind gezählt, selbst wenn du die Perücke trägst. Auch die Haare deiner Perücke. Alles ist gezählt. Gott will uns heute Abend durch das, was ich hier gesagt habe, dass du weißt, Gott hat alles unter Kontrolle. Wir sind in allem im Willen Gottes, wenn wir mit Gott leben, wenn wir Gott suchen, wenn wir wissen, dass alles kommt und geschieht, dann geraten wir nicht in Panik, geraten nicht durcheinander und Verzweiflung und so weiter. Nein, die Furcht Gottes, wir haben Furcht vor dem Herrn. Ich möchte keinen Fehler machen. Ich möchte mein Ziel erreichen durch die Gnade Gottes. Gottes Furcht befreit uns nicht nur von Ängsten. In der Welt habt ihr Angst, aber Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Weißt du, die Gottesfurcht, die hilft uns, dass wir uns in den Ängsten gar nicht verfangen, dass wir die Ängste gar nicht hören, dass wir taub werden und blind werden, dass wir die Dinge gar nicht mehr registrieren, dass wir so immun sind und so abgebrüht sind, dass es an uns nur vorbeirauscht und uns nichts mehr ausmacht. In der Endzeit werden Menschen abgebrüht sein müssen. Die werden Dinge sehen, was die Menschen vorher noch nie gesehen haben. Schreckliche Dinge, grausame Dinge, das Endzeit. Aber du weißt, mein Erlöser lebt. Und egal, auch wenn 1000 zu der Seite fallen und 10.000 zu der Seite, mich und dich und uns als Kinder Gottes darf es nicht treffen, denn der Herr ist mein Schild und der Herr ist mein Schirm. So, du darfst wissen, Jesus sagt, ihr seid mehr wert als diese Spatzen. Gott will uns mit Hermagedon keine Angst einjagen, im Gegenteil. Er will, dass wir ihm umso mehr vertrauen. Herr, ich schaue jetzt auf keine Politik, ich schaue jetzt auf keine Kirche, ich schaue jetzt auf keinen Menschen, ich höre jetzt nicht auf niemand mehr, sondern und nur noch auf dein Wort und deinen Heiligen Geist. Und ich gehe geradeaus meinen Weg jetzt, auch wenn ich ganz allein gehen müsste. Ich gehe meinen Weg allein und ich lasse mich nicht mehr unterkriegen. Wer Gott vertraut, hat nichts zu befürchten. Amen. Wer Gott vertraut, und zwar richtig vertraut. Nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Man muss mit dem Herzen glauben, nicht nur mit dem Kopf. Der Kopf ist manchmal unser Hindernis. Gott sorgt für jeden Einzelnen, auch in der Endzeit. Für jeden Einzelnen wird er individuell, für jeden höchstpersönlich sorgen. Und plötzlich kommt ein Prophet Elia zu dir und du hast 18 Monate Brot und Öl. Genug, fehlt dir gar nichts. So wie Gott Elia durchbrachte bei der Witwe, so wird Gott Geschwister, die Gemeinde durchbringen. Die Witwe ist ein Bild auf die Gemeinde. Du bist gewiss eine arme Witwe, aber Gott kennt dich. Und Gott wird einen Elia zu dir schicken, der auch verhungert ist und auch arm ist und auch pleite ist und auch nichts hat und auch nicht mehr weiter weiß. Und ihr beide zu zweit, beide eigentlich am Ende, ihr beide werdet Brot und Wasser die Fülle haben und Öl die Fülle haben. Wasser brauchen wir nicht, Öl. Und so weiter. Du bist gewiss ein ungebildeter Mensch wie Johannes und Petrus, damals einfache Leute. Und dennoch steht der Himmel auf eurer Seite, ist Gott für uns. Und Gott kennt den Eifer, Gott kennt die Schwachheit, Gott kennt dein Gefühl, Gott kennt dein Empfinden, Gott weiß, wie du dich innerlich fühlst und er ist für uns. Ist Gott für dich, Römer 8? Wer kann gegen dich sein? Wer kann dich von der Liebe Gottes trennen? Hermagedon, Babylon, Sodom, Teufel, Tod, Sünde. Auch die Sünde kann dich nicht von Gott trennen. Egal, denn du bist Kind Gottes. Du lebst aus der Vergebung des Herrn, unverdienterweise. Wir haben alles, was wir haben, unverdient. Das ist alles Geschenk. Preis Gott. Vater, ich danke dir für heute Abend und ich danke für dein heiliges Wort und ich danke dir, dass dein Wort nicht Angst und Schrecken bringt, sondern Trost und Frieden und dein heiliger Geist sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende und selbst in der Endzeit, selbst bei Hamaketon und selbst bei den Katastrophen, selbst bei den Gerichten, Herr, du bist immer und du bleibst immer bei uns. Und selbst wenn alles noch so teuer und noch so kompliziert und noch so widerwärtig wird und noch so unverständlich und noch so undurchsichtig wird, du bist bei uns alle Tage. Und ich nehme dich, Herr Jesus, jetzt ganz bewusst an meine Seite. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich nehme dich jetzt an meine Seite. Und ich halte mich fest an dir. Himmel und Erde mögen vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Und du bist und bleibst treu. Und ich möchte auch treu sein zu dir, Herr Jesus. Hilf mir. Du hast dem Petrus geholfen. Und du kannst auch mir helfen. Danke, Herr. Amen. Amen. Lass uns aufstehen.